Menschen kommen zusammen und Menschen treffen sich und der Handel ist für mich so der Ort von Begegnungen und wenn ich jetzt im Internet mich mit Freunden da treffen möchte, dann kann ich das auch irgendwie machen, vielleicht auf irgendwelchen Plattformen, aber irgendwie fehlt da ja auch was dabei, ne? Da geht was verloren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts in der Trendakademie Retail. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die den Retail angehen. Was sind die zielführenden Themen, die uns auch aus einer Krise bringen können? Aber was sind die Innovationen, die schon gelebt werden, die jetzt auch eine Chance haben, im Retail stattzufinden? Wo geht's hin? Was sind die Erlebnisräume, die gerade geschaffen werden? Wie sieht der Zusammenhang aus zwischen echtem Erleben und digitalen Erlebnisräumen? Wie bekommt man eine gute Customer Experience, aber auch eine gute Conversion auf seine physische Flächen hin? Ja, das sind viele Themen und wir haben heute das Glück, dass wir Holger Wellner mit bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Holger Wellner führt ein Modehaus in Hameln, kümmert sich aber auch schon seit Jahren darum, dieses Thema Mode zu digitalisieren. Wie das genau vonstatten geht und welche Risiken gerade in dieser pandemischen Entwicklung sind, in der Pandemie sind, aber welche Chancen vielleicht auch für den Fashion, für den Modebereich jetzt gerade in so einer Krise schlummern, hören wir heute von Holger Wellner. Ich freue mich da sehr drauf. Ich möchte aber erstmal an Daniel Schnöd übergeben. Daniel Schnöd ist der Initiator des Trendforum Retail. Auf dieser Plattform bringt der Daniel Retailer, Ladenbauer und Innovatoren und Integratoren zusammen. Und ich freue mich immer wieder sehr, einfach mal reinzuhorchen. Daniel, wie geht's dir denn heute?
Na, wie immer, montags ist unser Aufnahmetag und da startet die Woche. Und da geht man ja mit frischer Tatkraft an die ganze Geschichte und das Ganze kurz vor Weihnachten. Auch wenn die politischen Entscheidungen momentan uns so ein paar Steine in den Weg schmeißen. Aber ich freue mich, dass wir dann Holger Wellner heute im Gespräch haben, der sehr spannend am Markt unterwegs ist. Und damit unsere Zuhörer auch einmal wissen, um wen es da überhaupt geht, würde ich Herrn Wellner einfach mal bitten, so ein bisschen seinen Werdegang zu beschreiben und dann zu seinem Familienunternehmen in Hameln, sehr spannender Standort, mal so ein bisschen skizziert, damit wir wissen, wo wir uns befinden. Da würde ich mich sehr freuen und übergebe im Prinzip direkt an Holger Wellner, der jetzt in Hameln sitzt. Bitte schön.
Ja, danke schön, lieber Daniel Schnöd. Dann nehme ich den Ball gerne mal auf und dann ja nochmal hier. Dankeschön für die Einladung, für das Format und hier aus Hameln. Ja, vielleicht ein paar Worte so zu mir, meiner Person, was ich hier so mache. Ich bin Baujahr 74 und dann eben hier nach besuchter Hamelner Schule und Aus- und Fortbildung auch durchaus ja in verschiedenen Unternehmen in der Branche. Jetzt seit 1999 hier wieder in Hameln angekommen. Und ja, bin dann da hier in das elterliche Familienunternehmen mit eingestiegen. Das Thema Transformation, das hat uns im Grunde hier schon immer begleitet, weil das Unternehmen wurde 1928 gegründet von meinem Urgroßvater. Damals ging es darum, dass er mit so einem Bollerwagen hier durch die Gegend fuhr und dann da so Bügel und Knöpfe und Schneidereizubehör dann verkauft hat. An die Schneider in der ganzen Region hier im Landkreis Hameln-Pyrmont. Daraus entstand dann so der Großhandel, wo dann im Wesentlichen Tuche und Futterstoffe auch noch an die Schneider verkauft wurde. Und irgendwann gab es dann so die Umwandlung vom Großhandel zum Einzelhandel. Als ich dann ins Unternehmen gekommen bin, da sind wir dann schon ja als Einzelhandelsbetrieb unterwegs gewesen mit Damenmode, Herrenmode und damals noch Kinderkonfektion. Auch vom Standort hat sich das inzwischen in den Jahrzehnten eben weiterentwickelt. Da sind wir durchaus auch schon immer Gegenwind gewohnt gewesen. Also so das Modehaus Wellner war viele Jahrzehnte lang hier so außerhalb der Hamelner Innenstadt angesiedelt, an der Deisterstraße. Das ist im Grunde, wenn man sich das vorstellt, wie so eine Bundesstraße, wo irgendwie jeden Tag 50.000 Autos vorbeifahren. Aber keine Parkplätze vor der Tür. Nebenan war der städtische Friedhof. Da war nun auch nicht irgendwie so die Frequenz so, dass man da als Handelsgeschäft davon profitieren konnte. Und auf der anderen Seite gab es eine Disco. Da war dann nur am Wochenende Betrieb und Montagmorgen mussten wir da erstmal ein bisschen klar Schiff machen und da so die Partyreste erstmal so an die Seite räumen. Insofern waren wir da auch schon immer sehr kreativ als Modehaus Wellner. Zu schauen, wie kriegen wir es denn überhaupt hin, dann auch unter widrigen Umständen und auch mit einem schlechten Standort in die Kunden zu uns zu bekommen. Und sind dann eben schon so in den 80er Jahren auf das Thema Kundenkarte gekommen. Damals war das noch so ein kleines Pappding, das wurde dann an der Kasse mit Schreibmaschine oder auch per Hand dann irgendwie mit dem Namen ausgefüllt. Und dann gab es damals schon so, heute würde man sagen, Loyalty-Programm dahinter. Das heißt, die Kunden haben dann so kleine Überraschungen dann bekommen. Oder auch dann am Anfang war das auch schon ein Einkaufsrabatt. Ja, und so hat sich das eben über die Laufe der Zeit entwickelt. 2002 haben wir dann die Chance genutzt, hier in der Hamelner Innenstadt eine Immobilie zu erwerben. Da sitze ich heute auch hier und da fühlen wir uns eben immer noch ganz wohl hier mit unseren 3.500 Quadratmetern Verkaufsfläche. Und ja, was ist noch passiert? So mit Blick auf die letzten Jahre, das Thema Franchise hat uns begleitet. Da sind wir 2002 bereits gestartet mit dem ersten Konzept. Damals war das ein Esprit-Franchise-Store hier in der Hamelner Innenstadt. Und inzwischen sind das 9 kleine Satelliten mit verschiedenen Marken, die wir jetzt in Hameln, in Celle, in Leipzig und in Berlin bewirtschaften. Ja, abgerundet wird das Ganze dann eben durch das Thema Digitalisierung. Da sind wir jetzt so ungefähr seit 10 Jahren dabei, uns ja vom stationären Händler dann auch in Richtung Omnichannel, sagen wir, auf diesen steinigen Weg da zu machen.
Super spannend. Ich wusste gar nicht, dass Sie in Berlin ein Store haben. Welcher ist das denn?
In Berlin haben wir 3 Standorte. Das sind 2 Marco Polo Franchise Stores und ein Wii Franchise Store. Wir sind da zweimal im Prenzlauer Berg in der Schönhauser Allee und einmal in Wilmersdorf-Charlottenburg in einem Einkaufscenter, beziehungsweise sind beides Center-Standorte.
Charlottenburg, meine Heimat. Da muss ich mal vorbeigehen.
Wilmersdorfer Straße sind wir da.
Vor dem ganzen Hintergrund der gesamten Diskussion, wie sich natürlich der Textilhandel entwickelt, würde ich ganz gerne mal aus Ihrem Munde wissen, weil Sie sind natürlich jetzt auch deutschlandweit vertreten mit Ihren Franchise-Unternehmen, aber auch mit dem Standort Hameln, wie Sie für sich die letzten Monate erfolgreich, in Anführungsstrichen, überbrücken konnten. Und welche Maßnahmen Sie für sich auf die Fahne geschrieben haben, um zukünftig gerade im Textilhandel, also im Mittelfristbedarf, tatsächlich zu überleben, wenn man weiß, dass der Kunde doch immer stärker auch online einkaufen wird, also der stationäre Handel wohl unter Frequenzverlust leiden wird.
Also erstmal vorweggeschickt, also erfolgreich möchte ich das gar nicht nennen, was wir da die letzten Monate gemacht haben. Da muss man ehrlich sagen, das ging wirklich hier eher um Sicherung der Arbeitsplätze und auch darum, um das Unternehmen überhaupt durch die Krise zu führen. Und ich bin da auch ganz froh, dass uns das auch einigermaßen gut gelingt, aber auch wirklich mit großen Mühen und vielen Kraftanstrengungen, weil natürlich auch bei uns da massiv jetzt die Umsätze stationär da eingebrochen sind. Dummerweise haben wir jetzt auch von insgesamt 10 Standorten sind wir 8 Standorte auch mit sind wir in Einkaufszentren, wo wir eben sehen, dass da das Thema Frequenzrückgang uns noch härter trifft, als jetzt hier zum Beispiel in der Hamelner Innenstadt. Das scheint durchaus so zu sein, dass so da die kleineren Standorte und auch Innenstadtstandorte nicht ganz so hart getroffen sind. Das ist so meine Beobachtung. Und was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben zum einen erstmal versucht, da wirklich möglichst mit dem Kunden auch immer direkt im Kontakt zu bleiben. Und da hat uns Social Media an der Stelle wirklich sehr geholfen. Das waren eben ja Videobotschaften über Facebook, auch über Instagram, die wir teilweise jede Woche da auch ausgespielt haben. Als das dann losging mit dem ersten harten Lockdown Mitte März, haben wir auch so ein kleines Corona-Tagebuch geführt. Das haben wir auf unserer Website veröffentlicht, wo wir dann jeden Tag so ein bisschen berichtet haben, wie es uns gerade so geht und was da so auch hinter geschlossenen Türen passiert. Und haben dann eben überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und da sind eben durchaus verschiedene Ideen und Themen da auch draus entstanden. Ein Thema war so die Wellner Box. Da hatten wir tatsächlich sogar 2016 war das schon mal überlegt, so unseren Auswahlservice zu verlängern, indem wir das dem Kunden auch nach Hause schicken, so als Curated Shopping Box, wie man das ja zum Beispiel von Outfittery oder Modomoto und solchen Leuten auch kennt. Schwierig war das am Anfang erstmal, diesen neuen Service dann auch den Kunden überhaupt erstmal in den Kopf zu bringen, weil die wussten das ja nur noch nicht. Und da haben wir dann eben auch versucht, viel über Social Media oder auch über Direktmarketing diesen Service zu pushen. Das ist uns ganz gut gelungen. Also wir haben dann da auch während des ersten Lockdowns so jeden Tag so 10, 20, 25 so Wellnerboxen dann auch gepackt. Und die Azubis haben das noch im Auto ausgeliefert, haben das da vor die Tür gestellt, sind wieder abgehauen und haben wir gesagt, hier nächste Woche kommen wir vorbei und holen alles ab, was nicht gefällt und was nicht passt. Und schön dabei war auch wirklich zu sehen, dass einfach auch allein dieser Service bei den Kunden gut ankam. Ne? Also wir haben da jetzt nicht nur noch ein bisschen vielleicht was verkaufen können, sondern wir haben da auch viel Sympathie auch zurückbekommen aus unserer Kundschaft hier vor Ort. Ja, das hat natürlich überhaupt nicht ausgereicht, um da irgendwo diese fehlenden Umsätze dazu ersetzen. Also haben wir uns auch nochmal mehr in Richtung Marktplätze orientiert. Da hatten wir ja schon so die letzten 2, 3 Jahre durchaus Erfahrungen dann auch, wie man bei Amazon verkauft und auch bei Zalando und auch im eigenen Online-Shop. Die Aktivitäten haben wir jetzt in diesem Jahr natürlich massiv dann hochgefahren, gerade in der Zeit, wo wirklich hier gar nichts mehr ging. Und haben dann jetzt dann so ab Sommer das auch wieder so ein bisschen durchaus gedrosselt, als wir jetzt gemerkt haben, da stationäre Umsätze funktionieren wieder und die Kunden kommen jetzt auch mal wieder rein. Und jetzt haben wir gerade seit gestern eben die neue Ansage mit dem weiteren Lockdown ab diese Woche Mittwoch. Das wird jetzt wieder dazu führen, dass wir da jetzt dann wieder Vollgas geben, um da halt auch die Umsätze übers Internet als zusätzlichen Verkaufskanal eben stark zu bespielen. Und wenn man mal so ein bisschen hinguckt, ist das, macht mir das Freude und Sorge zugleich, weil auf der einen Seite sehen wir schon, dass das wirklich gut funktioniert, da auch hohe Umsätze zu machen. Also wir haben so an den Spitzentagen so bis zu 1000 Bestellungen pro Tag, die wir da verarbeiten dürfen. Nicht so schön, dass das die Hälfte davon wieder zurückkommt nach 1, 2 Wochen. Also wir sehen gerade bei Zalando da eine Retourenquote von 50%, die das auch wirtschaftlich wirklich schwierig macht, dieses Geschäft rentabel zu betreiben. Und was aber auch noch mehr mich mit Sorge erfüllt, ist eben schon auch die Tatsache, dass einfach die Kunden jetzt auch in diesem Jahr massive Einkaufsverhalten eben ändern. Und da ist natürlich schon die Sorge auch da, dass die Kunden, die eben jetzt im Lockdown aus der Not heraus einfach viel im Internet bestellen und dann eben nicht nur bei dem Händler vor Ort, sondern eben auch bei Marktplätzen und bei den großen Pure-Playern und Online-Händlern, bin ich mir da schon ziemlich sicher, dass sich das jetzt auch dann im nächsten Jahr nicht wieder komplett zurückdrehen wird, das Rad, ne? Sondern auch da werden natürlich die Marktplätze auch alles dafür tun, dann die Kunden, die man eben einmal an der Angel hat, nicht so schnell wieder loszulassen. Und die werden dann eben auch sicherlich dann weiterhin perfekt mit Marketing gespielt und mit Inspiration und Thema Kundendaten und alles, was man da eben auch braucht, um so einen neuen Kunden auch weiter dann zu halten und zu bespielen. Das ist ja alles da. Und dafür sind ja auch die großen Player auch, sagen wir mal, so technologiegetrieben, dass die da auch gut ausgestattet sind. Und deswegen stellen wir uns hier auch bei Wellner darauf ein, dass da eben auch in Zukunft der Umsatzanteil online sehr, sehr groß sein wird und auch jetzt noch schneller wächst, als das sonst vor Corona so gekommen wäre. Und wir müssen eben uns darauf einstellen, dann auch in Zukunft eben mit weniger Kundenfrequenz und weniger stationären Umsätzen trotzdem eben auch hier ein Geschäftsmodell zu betreiben, was dann uns eben auch für die Zukunft hier unsere Arbeitsplätze hat.
Sie haben aber auch gesagt, dass Sie an dem stationären Handel natürlich festhalten, nicht nur, weil Sie die Arbeitsplätze absichern möchten, sondern weil Sie natürlich auch die Community, den Kunden, die Zielgruppe einen Raum bieten möchten, wo sie sich wohlfühlen. Und das ist schon auch, was viele Ihrer Kollegen sagen. Das heißt also, wir wollen einen Erlebnisraum schaffen, wo sich die Zielgruppe, die Community wohlfühlt, verstanden fühlt, abgeholt wird und wo wir auch die Möglichkeit haben, mit dem Mikrostandort Hameln zu spielen, wo wir die Möglichkeit haben, unser eigenes Selbstverständnis, Verantwortungsbewusstsein zu transportieren. Meine Frage an Sie jetzt an dieser Stelle, welche Stellschrauben Sie als Erfolgsgarant sehen, damit der stationäre Handel zumindest überlebt also speziell jetzt auf Sie bezogen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da denken wir natürlich sehr, sehr viel drüber nach. Also ich glaube, dass wir da durchaus gute Möglichkeiten haben, weil auch wenn das irgendwie so sein wird, dass die Hälfte der Umsätze vielleicht so perspektivisch, so mit Blick auf die nächsten 1-2 Jahre in der Fashionbranche übers Internet realisiert werden, das ist ja so vielleicht mal so eine ganz grobe Tendenz, wo das also hingeht, dann heißt das ja eben auch, dass die andere Hälfte, die wird ja immer noch stationär ja auch realisiert. Und ich glaube eben, dass da die Kunden auch immer noch weiterhin diese physischen Einkaufsstandorte lieben und auch mögen und die auch unterstützen. Die werden vielleicht nur eine etwas andere Rolle erfüllen, weil früher war ja so unser Erfolgsfaktor, dass wir so die Lagerhaltung, dass wir sagen, wir haben jetzt hier unser Sortiment und da gibt es viele Produkte aus verschiedenen Warengruppen. Und je mehr Auswahl das da gab, desto besser war das. Und der Kunde war froh, wenn er da was gekriegt hat. Und wenn er da was nicht gekriegt hat, dann hat er was anderes gekauft. Und das war eben zumindest so in der Vergangenheit, war das Thema Ware und Sortiment ein großer Erfolgsfaktor. Das sehe ich heute eben gar nicht mehr, weil einfach da über das Internet der stationäre Handel ja eher im Nachteil ist, ne? Weil mein Sortiment ist immer kleiner und begrenzt im Vergleich zu dem, was der Kunde auch woanders kaufen kann. Und er ist da eben heute immer mit einem Klick dabei und alles ist verfügbar rund um die Uhr. Also muss ja unser Erfolgsfaktor darüber hinausgehen. Und ich glaube, das Beste, was wir so ausspielen können, ist so dieses Thema Fashion-Kompetenz und Inspiration. Und wenn man mal guckt, nehmen wir mal so ein Amazon, da ja wirklich eine riesen Verkaufsmaschine ist. Alle Produkte sind da verfügbar und wenn ich da was brauche, dann kriege ich das da auch. Aber wenn ich da eben, sagen wir mal, mich inspirieren lassen möchte, vielleicht über die neuesten Trends und auch über den neuesten Look und auch über schöne Outfits, die individuell für mich zusammengestellt werden, dann kann zumindest heute da das nicht so erfüllt werden. Und ich glaube schon, dass wir da diesen Trumpf wunderbar ausspielen können, hier in der Region bei unseren Stammkunden, weil die wissen eben heute schon, Wellner steht für Fashion-Kompetenz und ist dann so die erste Adresse. Und auch die Mitarbeiter hier in der persönlichen Beratung, die tun ja auch nichts anderes den ganzen Tag, als den Kunden wirklich top zu informieren und auch zu inspirieren. Und den Trumpf, den müssen wir einfach spielen. Und dann geht das eben auch weiter, welche Rolle hat der Raum dabei? Das war ja auch die Frage von dem Daniel Schnöd, Stichwort Erlebnisraum. Und das glaube ich eben auch, dass das jetzt die Aufgabe ist, dann da einfach diese Produkte dann eben so in Szene zu setzen, dass dann am Ende da der Kunde sagt, so okay, das ist jetzt, ich habe das jetzt eben verstanden und das ist jetzt hier eben genau das richtige Teilchen für mich. Und ich gehe mal davon aus, dass wir da uns ein bisschen in so eine Richtung Showrooming auch bewegen werden und dass wir da in Zukunft eben auch vielleicht gar nicht mehr ganz so viel Ware zeigen wie früher, sondern eher dann wechselnde, sagen wir, Warenbilder auch schaffen, um eben da auch dem Kunden einfach diese Vorauswahl zu geben. Weil kein Mensch hat ja heute Lust, in den Laden zu gehen und dann da irgendwie 100 Hosen da anzuprobieren, bis ich dann da die richtige für mich gefunden habe, sondern ich möchte ja eigentlich da eine gute Vorauswahl haben und das Ganze eben im schönen Raum. Und ich glaube, abgerundet wird das dann am Ende mit guten persönlichen Services. Das ist auch was, wo natürlich Menschen in physischen Orten und im stationären Handel das einfach besser machen können als jetzt irgendeine Maschine im Internet. Wenn man da selber natürlich als Kunde mal durch die Läden geht, dann erlebt man das nicht immer so in Perfektion. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Wir arbeiten hier da sehr, sehr hart daran, dass wir eben wirklich da unsere Servicequalität dem Kunden gegenüber bestmöglich auch ausspielen können an der Stelle. Und bauen das auch immer weiter aus. Weil wenn man mal so schaut, wo der Handel ja auch herkommt und was ja auch da die Stärke des stationären Handels ist, das ist ja wirklich diese Sozialfunktion. Menschen kommen zusammen und Menschen treffen sich und der Handel ist für mich so der Ort von Begegnungen. Und wenn ich jetzt im Internet mich mit Freunden da treffen möchte, dann kann ich das auch irgendwie machen, vielleicht auf irgendwelchen Plattformen, aber irgendwie fehlt da ja auch was dabei. Ne? Da geht was verloren und das ist eigentlich die Chance, die wir da nutzen müssen.
Da haben Sie es ja, glaube ich, schon sehr stark auf den Punkt gebracht, diese sogenannte soziale Funktion. Das heißt also, ich muss dem Showrooming, also die Menschen gucken, schauen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie dann auch mit der digitalen Regalverlängerung im stationären Handel arbeiten. Dazu vielleicht jetzt noch eine Frage. Also Sie ermöglichen auch stationär diese digitale Regalverlängerung?
Ja, genau. Also zum einen ist das so, dass wir natürlich da alle Möglichkeiten nutzen, um irgendwo da dem Kunden auch zu einem positiven Einkaufserlebnis am Ende dann zu bringen. Das eine sind so diese, sagen wir mal, ich nenne das mal Omnichannel Services, also auch so, wo man versucht, online, offline miteinander zu vernetzen. Da sind ja solche Services da dahinter, dass der Kunde auch vielleicht im Internet was bestellt und das dann stationär auch auf der Fläche im Laden abholt. Da sind die Erfahrungen aber die, dass das sehr, sehr wenig angenommen wird. Weil oft ist das so, wenn der Kunde eben jetzt online was bestellt, dann ist das automatisch für den Kunden dann eben auch damit verbunden im Kopf, ich will das jetzt nach Hause geschickt bekommen. Was andersrum gut funktioniert, ist eben diese digitale Regalverlängerung. Im Sinne von, der Kunde ist hier bei mir im Laden und steht hier bei mir in der Abteilung und jetzt ist die gewünschte Größe oder Farbe eben nicht da. Und der Modeberater hat jetzt eben die Möglichkeit, über eine App den Artikel ganz einfach einzuscannen. Und mit einem Klick kann er jetzt den Artikel von einem Hersteller zum Beispiel abrufen oder aus einer anderen Filiale oder auch von einem anderen Händler. Und das merken wir, dass die Kunden da sehr, sehr offen sind für so einen Service. Das sind gleichzeitig natürlich auch nicht nur Möglichkeiten, um da jetzt zusätzliche Umsätze zu machen, die ich sonst vielleicht nicht generiert hätte, sondern für mich ist das auch ein Service, der massiv auch auf die Kundenbindung einzahlt. Weil das Schlimmste ist doch, wenn der Kunde zu mir in den Laden kommt, weil er irgendwie sagt, hier Modehaus Wellner, das ist irgendwie ein Händler, den mag ich, da fühle ich mich ganz wohl und das ist alles ganz nett da und die sind auch immer freundlich und am Ende scheitert es aber immer dran, weil dann da halt hier Lücken sind im Sortiment. Und das Schlimmste ist ja nun wirklich da jetzt einen Kunden mit so einer, sagen wir mal, positiven Bindung dann am Ende da vielleicht sogar ins Internet zu verlieren, weil er dann einfach aus der Frust heraus woanders kauft. Und was wir eben schon auch sehen, das ist ganz spannend dabei, früher ist uns das tatsächlich sehr, sehr gut gelungen, da die Kunden in den Beratungsgesprächen dann auch auf andere Produkte zu bringen. Und wenn der Kunde dann gesagt hat, naja, ich hätte die Jacke gerne in Rot, aber wenn die nicht mehr da ist, dann nehme ich sie eben in Gelb oder ich kaufe mir dann eine andere Jacke. Das hat wirklich früher wunderbar funktioniert und da konnten dann auch die guten Mitarbeiter immer noch so im Verkaufsgespräch das so auf ein anderes Produkt dann drehen. Aber jetzt, wo die Kunden so konditioniert sind, dass eben online alles überall verfügbar ist, muss man wirklich sagen, das funktioniert nicht mehr. Und natürlich ist das immer schön, wenn man dann sagt, naja, dann verkaufe ich dann eben einen Alternativartikel oder dem Kunden was anderes. Aber man muss wirklich eben heute ganz sachlich und nüchtern feststellen, dass das einfach nicht mehr so funktioniert. Und da ist eben diese digitale Regalverlängerung eine hervorragende Möglichkeit, dann dem Kunden dann eben dann doch Zugang zu dem gewünschten Produkt zu geben. Und ich kann mir sogar vorstellen, in so einer späteren Ausbaustufe, also heute stehen wir ja da, dass wir bei der Vernetzung der Bestände da Zugriff haben auf Produkte in unseren Filialen untereinander. Darüber hinaus die Produkte, die bei der Industrie, also beim Hersteller am Lager sind und dann noch weitergedacht auch von anderen Modehäusern, mit denen wir da uns vernetzen. Aber wenn man das weiterdenkt, dann kann das in Zukunft durchaus so sein, dass dann vielleicht, wenn das Produkt am Ende nur noch bei Amazon verfügbar ist, dann wäre das doch für mich immer noch der bessere Service. Ich sage dem Kunden, okay, das Ding, das gibt es hier nur noch bei Amazon, aber wenn du das jetzt haben willst, dann bestelle ich das jetzt hier für dich mit einem Klick und dann habe ich da zumindest dann dir da die Arbeit abgenommen, das von zu Hause aus zu machen. Dann wäre das für mich immer noch die bessere Variante, als dass der Kunde da irgendwie frustriert da wieder das Haus verlässt.
Da haben Sie mir natürlich jetzt eine Steilvorlage gegeben, indem Sie darauf verwiesen haben, dass Sie unter anderem auch mit Ihren Kollegen sich austauschen können, Ware ordern können. Und Sie hatten ja auch beim Deutschen Handelskongress in dem Zusammenhang modehaus.de vorgestellt, was mich auch begeistert hat und was auch der Grund unter anderem war, Sie hier einzuladen. Modehaus.de, einmal die Frage, wann haben Sie sich diese Seite sichern lassen? Das würde mich ja schon mal interessieren. Und was verbirgt sich eigentlich dahinter? Weil ich finde das eine ganz, ganz spannende Angelegenheit.
Ja, ich glaube, die Domain modehaus.de, die haben wir so ziemlich zeitgleich auch mit Gründung der GmbH uns gesichert. Die, also frei war die nicht, aber man konnte die damals, das war so vor 10 Jahren, noch durchaus für einen ganz guten Preis dann auch kaufen. Das hat jetzt nicht so wirklich wehgetan. Haben wir wahrscheinlich noch einen ganz guten Zeitpunkt da erwischt. Und wenn man mal schaut, so wie so dieses ganze Thema entstanden ist, mir ist das eigentlich jetzt so auch 11, 12 Jahre her. Und auch so ein bisschen der Situation geschuldet, dass ich hier in Hameln einfach für mich als Modehaus Wellner der Wettbewerb nochmal massiv verschärft hat. Also wir haben sowieso schon immer hier einen Standort gehabt, der sehr, sehr stark besetzt war. Also von allen Seiten gab es da massiv auch Wettbewerb mit dem Modehaus Brockmann oben im Premium-Bereich. Dann gab es früher noch ein Modehaus Holtmann. Die waren vom Sortiment genauso aufgestellt wie wir im Grunde in der DOB. Dann gab es noch Modehaus Kolle, die auch heute noch da sind. Auch ein großes Haus mit 3.000, 4.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Und wenn man mal schaut für so einen kleinen Standort wie Hameln, der irgendwie vielleicht, ich glaube, 57.000 Einwohner hat, dann hatten wir da aber eine Ausstattung an Verkaufsfläche eigentlich schon immer, die viel zu groß war. Und verschärft hat sich das ganze Thema dann eben auch nochmal durch die Stadtgalerie Hameln. Wir haben ja jetzt hier auch eben seit, ich glaube, inzwischen 11, 12 Jahren so ein innerstädtisches Einkaufszentrum, was von der ECE betrieben wird. Und das war tatsächlich auch damals das erste Einkaufszentrum der ECE in einer Stadt mit weniger als 100.000 Einwohnern. Und als die Jungs aus Hamburg da gestartet sind, da war das immer so auch diese Benchmark, dass man gesagt hat, naja, also wenn wir so ein Einkaufscenter bauen in der Stadt, dann müssten das auch immer so 15.000, 20.000 Quadratmeter sein, sonst rechnet sich das nicht. Und damit das wirtschaftlich funktioniert, muss das eben auch immer ein Standort sein, der mindestens 100.000 Einwohner hat oder am besten noch viel mehr. Und Hameln war nun so der erste, naja, ich will das jetzt nicht Test nennen, aber zumindest das erste Projekt in so einer verhältnismäßig kleinen Stadt. Und die Auswirkungen auf uns und auch auf den Hamelner Einzelhandel, die waren wirklich sehr, sehr dramatisch stark. Also ich habe das auch wirklich zu der Zeit unterschätzt. Ich habe gedacht, naja gut, das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man so ein Center hat in der Stadt und dann erhöht sich ja auch irgendwo das Einzugsgebiet, weil dann eben auch vielleicht noch mehr Leute dann hier nach Hameln kommen und dann kaufen die im Center ja ein, aber dann kommen die auch zu uns ins Modehaus und kaufen hier noch ein. Und irgendwie ist das aber alles nicht so aufgegangen. Und am Ende des Tages haben wir dann von heute auf gleich so fast 30% unserer Umsätze verloren. Und auch jetzt nicht nur im Eröffnungsmonat, sondern wirklich nachhaltig. Also standen wir da und haben gesagt, so, oh, jetzt haben wir hier wirklich ein Thema und ein Problem und was machen wir da jetzt draus? Und das war dann eben so der Auslöser, mal zu schauen, ob wir nicht mit dem Baustein E-Commerce unsere Reichweite als Modehaus Wellner über den Standort Hameln hinaus einfach vergrößern können, indem wir nicht nur jetzt hier die Kunden bedienen, die in den Laden reinstolpern, sondern eben auch noch weitere darüber hinaus. So, dann haben wir da angefangen und ganz pragmatisch irgendwie so einen Online-Shop da programmieren lassen. Dann war der da angebunden an die Warenwirtschaft, da waren da noch keine Bilder dran. Dann haben wir da bei den Lieferanten angerufen, aber Artikelgarten gab es da noch nicht. Also haben wir uns dann da irgendwie hier im Industriegebiet Hameln in so einer leeren Gewerbefläche so ein kleines Fotostudio da eingerichtet und haben da angefangen, dann die Produkte selber zu fotografieren. Und das war alles ein riesen Desaster. Also das hat alles viel zu lange gedauert. Also bis wir das Foto fertig hatten, da waren die Artikel teilweise schon abverkauft auf der Fläche. Da waren dann nur noch Randgrößen da. Und das war gleichzeitig kamen da keine Bestellungen rein über den Online-Shop. Und wir haben da wirklich jeden Tag da auch nur Geld verbrannt. Und das war sehr, sehr frustrierend. Und das hat mich dann auch zu der Überlegung geführt, naja, so wie uns jetzt hier als Modehaus Wellner, geht es ja da wahrscheinlich vielen anderen Händlern auch genauso. Jetzt vielleicht noch nicht direkt heute, aber vielleicht in ein paar Jahren. Und die werden alle dann irgendwo mal vom Wettbewerb untereinander und auch im Wettbewerb gegen online sich der Herausforderung stellen müssen, sich auch zu digitalisieren und auch E-Commerce zu betreiben. Weil aus meiner Sicht ist das ja gar nicht eine Frage, ob der Händler das möchte oder nicht, sondern wenn man mal schaut, der Kunde gibt es ja vor. Also in dem Moment, wenn sich der Kunde entscheidet, online und offline einzukaufen, dann heißt das auch für den Handel, dass ich dann einfach auch, wenn ich den Kanal zum Kunden nicht verlieren möchte, dann muss ich eben auch die Kanäle bespielen können, die der Kunde sich wünscht und die der Kunde auch vorgibt. Und es war im Grunde dann auch nur noch eine Frage der Zeit, wie schnell da einfach sich der Markt verändert und der Kunde und auch der Handel dann sich dort selber so digitalisiert und qualifiziert, dass man da eben mitspielen kann. Und das war dann genau genommen 2010, 2011 dann die Kernidee für modehaus.de. Weil wir eben sagen, wir sind ein Netzwerk von Händlern aus der Fashionbranche mit dem Ziel, dass wir uns zusammenschließen, um einfach die Aufgaben und die Herausforderungen der Digitalisierung gemeinsam zu lösen. Weil wir eben sehen, alleine ist das verdammt schwer und vielleicht auch sogar bis zu unmöglich, das alleine hinzukriegen. Und eben in der Gesellschaft geht das eben gemeinsam ein bisschen besser.
Herr Wellner, jetzt würde ich Sie aber schon bitten, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe ja mal mir die Seite so ein bisschen angeschaut, wie das im Einzelnen abläuft. Das Witzige ist, ich sehe immer nur das Modehaus Wellner. Das kann natürlich daran liegen, dass ich direkt in der Nachbarschaft von Ihnen wohne. Und dann ist hier so ein Lokal-Track mit drin. Ja, wie funktioniert das jetzt untereinander? Weil ich habe, und Sie haben ja, glaube ich, die Industrie auch mit eingebunden. Wie haben Sie die Leute eigentlich alle ins Boot bekommen? Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern, wo die Vorteile liegen, wenn ich bei Ihnen bestelle und nicht bei Amazon.
Ja, wir sind da so in verschiedenen Phasen unterwegs. Und die erste Phase ist eben wirklich gewesen, die Händler erstmal einzusammeln und eben ins Boot zu holen und einfach gemeinsam erstmal das Netzwerk aufzubauen. So, wie machen wir das konkret? Das heißt, wir haben eben mit den Händlern einen einfachen Kooperationsvertrag und das Ziel dabei ist es eben, jeden Händler zu ertüchtigen, selber auch E-Commerce zu machen. Das heißt, auf der einen Seite bekommen die von uns den Erfahrungsschatz der letzten Jahre, also alles, was wir so an Informationen und Erfahrungen gesammelt haben. Und ich sage an der Stelle auch immer ganz gerne, so jeden Fehler, den man so machen kann bei der Digitalisierung, den habe ich schon mal einmal ausprobiert. Und da helfen wir eben ganz gerne dabei, die Fehler, die wir schon kennen, eben nicht nochmal zu machen. Der zweite Baustein ist eben aber auch das E-Commerce, sagen wir mal, System von modehaus.de. Wir haben ja ein eigenes Shop-System entwickelt, also ein eigenes, das ist auf Magento-Basis, was ja eine Open-Source-Software ist. Aber was wir eben da entwickelt haben, ist diese ganzen Logik, wie man eben so ein Shop-System dann auch am Ende befüllt, bewirtschaftet und auch wie die nachgelagerten Prozesse dann eben so gemacht werden müssen, dass das auch für einen stationären Händler machbar ist. Ne? Weil der große Unterschied ist ja der jetzt zwischen Modehaus Wellner und Amazon. Also da gibt es ganz viele Unterschiede, aber Amazon ist eben ein Logistikunternehmen und ein Technologieunternehmen und hat ganz andere Rahmenbedingungen, eine ganz andere Ausgangssituation als wir als kleines Modehaus Wellner mit unseren vorhandenen Ressourcen. Und unser Ansatz war eben damals schon, dass wir gesagt haben, wir wollen eben nicht, dass die Händler jetzt dann ein neues Team aufbauen müssen, dass die jetzt investieren müssen in Aufbau neuer zusätzlicher Ressourcen, sondern wir wollen denen ein System an die Hand geben, was auf die bestehenden Ressourcen aufsetzt, dass man auch ohne neuen Mitarbeiter schon mal loslegen kann und dann auch schon so die ersten Bestellungen dann auch versendet. Das ist so diese erste Phase gewesen und wir stehen eben heute da, dass das jetzt so um die 100 Händler sind und wir haben jetzt so über 70 Online-Shop-Systeme ausgerollt und da ist eben jedes System auch für sich autark. Also das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt erstmal so diesen Marktplatz modehaus.de aufgebaut haben, wo wir sagen, alle Händler verkaufen auf einer Seite und auf einem Kanal, sondern wir wollen ja jeden Händler stark machen und die Händler wollen natürlich auch alle ihre eigene Strategie auch umsetzen und haben ihre eigenen Services und haben auch eigene vielleicht auch Anforderungen an so einen Online-Shop. Und deswegen ist eben in unserer Welt das so, dass jeder Händler da sein eigenes System bekommt und da auch kaufmännisch, wirtschaftlich und auch technisch erstmal komplett autark ist. So, das war die erste Phase. Dann die zweite Phase war, dass wir da enger an die Industrie gerückt sind, weil wir eben jetzt die letzten 2-3 Jahre gesehen haben, dass wir bei dieser Digitalisierung der Artikeldaten stagnieren. Und das war bereits vor 2-3 Jahren so, dass ein Händler mal gerade die Hälfte seines Sortiments im Online-Shop sichtbar machen kann, weil nur für, sagen wir mal, jeden zweiten Artikel auch Fotos und Artikeldaten da sind. Dann haben wir gesagt, oh, das kann jetzt ja auch nicht das Ziel sein, dass jetzt irgendwie jeder da sein T-Shirt da selber fotografieren muss, sondern wir sehen das Thema Artikeldaten und Artikelfotos bei der Industrie. Das ist für uns so ein Add-on, das gehört für mich zum Produkt dazu. Also haben wir da mit der Industrie gesprochen. Und da muss man sagen, das ist jetzt so, ja, die Phase 2, wo wir jetzt dann auch Kooperationen suchen mit den Herstellern im Sinne von, lasst uns doch gemeinsam das Ziel voranbringen, so schnell wie möglich diese Digitalisierungsquote in Richtung 100% zu bringen. Weil im Moment ist das ja wirklich dann auch aus Kundensicht Ist die Enttäuschung schon vorgegeben, wenn der Kunde jetzt hier zu mir ins Modehaus kommt und dann sieht er da die volle Markenvielfalt und im Onlineshop sind dann nachher nur die langweiligen Mainstream-Sortimente dort digitalisiert und eigentlich gerade die schönen und spannenden Produkte, die finden da gar nicht statt. Und ja, da sind wir gerade dabei und das Thema 1 Artikeldaten, das Thema 2, was wir mit der Industrie gerade voranbringen, ist auch die Frage, wie können wir denn jetzt auch in den Online-Shops der Händler noch mehr diese Inspiration auch stattfinden lassen? Weil im Moment sind die Online-Shops, die wir da so, ja, ich sag mal, in der Handelswelt beobachten, eben auch erstmal große Artikelkataloge. Da findet man tausende von Produkten. Aber was dort eben auch heute noch fehlt, ist so diese Fashion-Kompetenz und diese Inspiration. Und das wollen wir auch gemeinsam gerne mit den Marken machen, weil da natürlich schon jede Marke auch eine eigene Handschrift hat und auch schon, da gibt es auch schon sehr, sehr gutes Kampagnenmaterial und Marketingmaterial, zum Teil auch mit Videos und Bewegtbild. Und das ist schon auf einem sehr guten Niveau. Wir müssen das eben jetzt so hinkriegen, das in die Online-Shops zu implementieren. Das machen wir mit sogenannten Brand-Pages, wo wir dann eben den Marken so einen Shop-in-Shop auch im Internet geben, so wie die das vielleicht bei mir im Modehaus haben. Da können Sie durchgehen, Herr Schnöd, und dann sehen Sie da eine tolle Tommy-Welt und dann gibt es eine tolle Brax-Welt und dann gibt es vielleicht noch hier Marco Polo. Und diese Markenwelten, die wollen wir jetzt dann auch online ausspielen. Und Phase 3 ist jetzt dann die Vernetzung aller Beteiligten auf dem Marktplatz modehaus.de. Das ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Und da sind wir jetzt gerade seit einer Woche in einer Soft-Start-Phase und haben jetzt Anfang Dezember eben auf modehaus.de auch einen B2C-Marktplatz freigeschaltet. Und da wollen wir eben Deutschlands größtes digitales Modehaus eröffnen, von Händlern für Händler. Das heißt, so ein bisschen perspektivisch gesehen bauen wir da eben jetzt aus dem Handel heraus, ich sag mal, so eine eigene Antwort auf die großen anderen Marktteilnehmer eben auch auf. Weil wir natürlich schon irgendwo sehen, dass heute Amazon und Zalando immer größer und immer stärker werden. Als Händler bin ich dort natürlich dann aber auch in einer gewissen Abhängigkeit und muss auch sagen, habe ja auch keine Hoheit darüber, ob dieses Geschäftsmodell dann eben auch im nächsten Jahr und noch in Zukunft so funktionieren wird, nicht? Sondern ein paar Händler haben das ja auch schon erlebt, wie schnell man da auch mal abgeschaltet werden kann, wenn dann da mal die Stornoquote zu groß ist. Und dann kann das eben sein, dass ich da jetzt mitten im Weihnachtsgeschäft da auf einmal da bei Amazon oder von Zalando auch wieder abgeknipst werde. Und da sind wir eben schon der Meinung, dass das ganz gut ist, mit modehaus.de eben auch so einen eigenen gemeinsamen Marktplatz aufzubauen, der dann eben auch von den Händlern ein Stückchen weit gesteuert werden kann.
Ich habe mir natürlich auch ein paar Notizen jetzt auch noch während des Gesprächs gemacht. Und Herr Wellner, eine wirklich tolle Initiative, die Sie da aufgesetzt haben. Und genau das braucht es gerade. Menschen, die sich schon mit was auseinandergesetzt haben und diese Erfahrung auch gerne weitergeben. Finde ich wirklich prima. Vielleicht kommen wir da dann nochmal in so eine Diskussion zum Thema auch Rücksenderate, weil ich glaube, das ist eine der größten Mankos, die man hat. Nicht nur die Abhängigkeit von den großen Plattformen, sondern auch wirklich bis zu 50%, die man dann wieder neu rausschicken muss, wieder neu paketieren muss. Und die Kosten, die da auf einen kommen, die sind sehr, sehr immens und machen so ein Geschäftsmodell dann meist mit der Abhängigkeit an so eine große Plattform dann auch so ein bisschen schwierig. Wie glauben Sie denn, dass die Rücksendequoten jetzt auf modehaus.de oder auf der Händlerseite dann geringer halten und hier vielleicht dann auch in ein besseres Fahrwasser kommen? Haben Sie sich da schon Gedanken drüber gemacht?
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da denke ich total viel drüber nach, weil es ja auch ganz viele Facetten hat. Also zum einen muss man ja sagen, es ist auch wirklich ein deutsches Phänomen. Also wenn man da auch mal guckt im internationalen Vergleich, dann sind da die Deutschen wirklich die Retourenweltmeister. Und in anderen auch europäischen Ländern ist das so, dass da die Retourenquoten sehr, sehr, sehr viel niedriger sind. Und man sieht da auch Unterschiede durchaus in den Altersgruppen. Also es gibt auch wirklich, die ältere Kundschaft, die geht vielleicht lieber zum Schneider und lässt sich da jetzt nochmal die Hose in der falschen Größe da ändern, bevor sie sich dann da irgendwie die Blöße gibt, um da jetzt das Paket zurückzuschicken. Auf der anderen Seite eben alles in allem ist das so, dass wir da mit sehr hohen Retourenquoten zu kämpfen haben. Der Gesetzgeber hat ja durchaus vor einigen Jahren das Thema schon nachgebessert, indem er ja gesagt hat, Der Händler hat ja durchaus die Möglichkeit, die Kosten der Rücksendung ja auch an den Endverbraucher weiterzugeben. Oder sagen wir, der Endverbraucher ist derjenige, der dann auch die Kosten für den Rückweg zu tragen hat. Man muss eben nur sagen, dass der Wettbewerb da das ja jetzt komplett anders gestaltet, weil da die großen Betreiber, also ob das jetzt ein Zalando oder ein Otto.de oder ein About You oder auch andere große Player, eben diese Retourenabwicklung dem Kunden gegenüber kostenfrei gestalten, sodass das da einfach schwierig ist, jetzt zum Beispiel als Modehaus Wellner dort einen anderen Weg zu gehen. So, was machen wir jetzt aus dem ganzen Dilemma? Was wir versuchen, ist eben tatsächlich auch die Sortimente so auszusteuern, dass das auf eine niedrige Retourenquote auszahlt. Man weiß im Grunde ja, dass es auch Produkte und Warengruppen gibt, die eben per se mit einer höheren Retourenquote ausgestattet sind. Das sind eben alles Dinge, die jetzt vielleicht konfektionierter sind, also auch gerade, sagen wir mal, ein Herrenanzug oder jetzt auch vielleicht ein Blazer oder ein Sakko oder konfektionierte Artikel. Das ist so, dass es da einfach Produkte gibt, wo man sagt, das macht eigentlich ganz wenig Sinn, die übers Internet zu verkaufen. Wir haben auch gesehen, dass das Thema Artikeldaten eine sehr große Rolle spielt. Also immer dann, wenn jetzt ein Produkt wirklich mit vielen, vielen Fotos perfekt bebildert ist, mit ausreichend Attributen, vielleicht dann auch noch mit vielen Hinweisen, welche Größe hat das Model und Beschreibung und Erläuterung. Das hilft natürlich auch. Da muss man sagen, haben wir heute wirklich einen schlechten Stand, weil es einfach die Qualität der Artikeldaten ist noch nicht ausreichend, um damit auch eine niedrige Retourenquote zu erreichen. Es gibt eben auch ein paar Systeme da am Markt, sowas wie so ein Fitfinder oder TrueFit oder Precise, wo man auch technologiegesteuert versucht, dem Kunden da schon gleich bei der Wahl der richtigen Größe auch zu helfen. Das ist sicherlich auch ein guter Ansatz. Und wir haben dann auch jetzt in diesem Jahr, das war jetzt auch erst gerade vor wenigen Wochen, unseren Modehaus.de Datenfeed-Manager, der sozusagen die Middleware ist zwischen der Warenwirtschaft und dem Online-Shop oder auch Marktplätzen. Und dort gibt es jetzt die Funktion eines Retourenfilters. Und das kann man sich eben so vorstellen, dass wir für ungefähr 13, 14 Millionen Artikel jeden Tag die Retourenquote messen, weil wir eben genau sehen, wie oft wird der Artikel bestellt und wie oft kommt der Artikel zurück. Und das Ganze machen wir ERN genau, also auch wirklich auf Basis der Einzelvariante. Und da bauen wir eben jetzt eine sehr, sehr große Datenbank auf, wo wir einfach ja die Retourenquote für jeden Artikel auch kennen. Und geben dann da dem Händler eben die Möglichkeit, über mit einem Retourenfilter ganz einfach die Artikel abzuknipsen und aus einem Listing rauszunehmen, die eben größer sind als eine Retourenquote, die ich mir selber einstellen kann. Und da haben wir auch interessanterweise auch wieder das Thema, welche Kraft dann auch so ein Netzwerk dann auch erreicht. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir jetzt als Modehaus Wellner, kann ich ja auch für jeden Artikel meine Retourenquote messen. Aber wenn ich so einen Artikel hier nur 6-mal oder 8-mal oder vielleicht 10-mal verfügbar habe, dann ist das ein sehr, sehr ungenauer Wert. Wenn wir jetzt aber so eine Retourenquote messen über 500 angeschlossene Standorte mit 14 Millionen Artikel und mit einem Jahresumsatz von 3 bis 4 Milliarden Euro, der dahinter steht, dann ist das natürlich ein sehr, sehr guter Wert, den man da auch am Ende dann verwenden kann.
Ja, das ist das große Thema in der Digitalisierung, ne? Also je mehr Daten man zur Verfügung hat und je mehr Datenpunkte, desto besser und genauer wird das Ergebnis. Das ist aber jetzt dann auch eine Herausforderung, der Sie sich stellen und der sich auch das Netzwerk stellt. Wie bekommen Sie überhaupt die Reichweite, so viele Datenpunkte dann auch erwirken zu können? Geht da jeder mit seinem eigenen Marketing vonstatten? Haben Sie sich so ein WKZ-Modell überlegt? Wie funktioniert das? Sind da vielleicht auch neue Themen wie Live-Shopping geplant, um dann auch im Netzwerk noch auf höhere Reichweiten, größere Reichweiten zu kommen, um hier dann auch den Funnel zu haben, um seine Conversion in den Abverkauf dann gut messen zu können. Oder, da kommt noch eine Frage hinzu, die ich noch stellen möchte, geht man da sogar über Influencer oder lokale, regionale, kleine Influencer, um dann zu sagen, komm, wir versuchen jetzt mal alles irgendwie, damit wir hier trommeln können und dann schon mal gemeinschaftlich eine Reichweite bekommen. Denn wir wissen ja alle, die Reichweite ist letztlich das, was dann auch in den Abverkauf führt.
Ja, genau. Spannende Frage. Also wenn wir mal genau hingucken, dann ist erstmal alles da, was wir brauchen, um auch diesen gemeinsamen Marktplatz modehaus.de erfolgreich zu machen. Weil was braucht man für so einen Marktplatz? Wir brauchen erstmal Artikel. Die haben wir. Das sind so 14 Millionen Artikel im Netzwerk modehaus.de, die heute hier an diesen Standorten bereit liegen. Das zweite ist, wir brauchen eben Logistikstandorte. Das sind eben dann auch die Häuser, die es heute schon gibt. Und dadurch, dass viele eben auch bereits vielleicht verkaufen im eigenen Onlineshop oder auch auf Marktplätzen, sind heute in vielen Häusern schon die Mitarbeiter trainiert auf diese Logistikprozesse, die man eben braucht, um dann eben schnell so ein Produkt auch an den Kunden auszuliefern. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen dann eben noch so diese Fashion-Kompetenz und Inspiration. Auch das ist schon da, also Stichwort Influencer, weil wir haben da jetzt in der Gruppe modehaus.de, da gibt es so ungefähr so 20.000 Mitarbeiter, die ja heute schon im Verkauf arbeiten, stationär auf der Fläche. Und das sind ja alles so kleine Influencer, nicht? Weil die tun ja heute schon genau das, nämlich eigentlich da ja dem Kunden Produkte zu zeigen. Und teilweise tun die das ja auch sogar schon über digitale Kanäle, weil die vielleicht dann auch bei Facebook oder bei Instagram dann ja auch da irgendwo einen Post machen. Und wenn uns das jetzt gelingt, so diese 20.000 Mitarbeiter im stationären Fashionhandel, dann da jetzt dazu zu bringen, dass die auch irgendwie so Influencer sind für diesen gemeinsamen Marktplatz modehaus.de, dann kann man sich das überlegen, was das da für so eine große Kraft ist, die dann da in der Gruppe steckt. Und was wir noch brauchen, das ist dann so der letzte Baustein, den wir sehen, um den Marktplatz dann auch erfolgreich zu machen. Das sind eben die Kunden und die sind ja heute auch schon da, weil ja jeder stationäre Händler, der jetzt vielleicht so wie wir hier in Hameln, wir haben jetzt hier schon eine über 90-jährige Geschichte und wir haben da natürlich ganz, ganz, ganz viele gute und wertvolle Kundenbeziehungen aufgebaut. Und da geht es jetzt eigentlich nur noch darum, wie kriege ich denn das jetzt hin, das auf den gemeinsamen Marktplatz zu bringen.
Ja, danke, da wollte ich auch gerade drauf kommen, das ist genau das. Sie haben ja schon einen Charakter, den Sie ja seit Jahrzehnten oder vielleicht auch einige schon über 100 Jahre da in einer gesellschaftlichen, in einer Gesellschaft zeigen und sich da auch dann mit diesen Werten zeigen können. Dieses Rüberkommen, dieses Transponieren, dieses dann auch im Internet ein Einkaufssignal dann zu setzen und da unter seinem Label dann auch sichtbar zu sein. Ich glaube, das ist noch so eine Aufgabe, dass man sagen kann, hey, ich bin jetzt auch digital. Und ihr könnt weiterhin die gewohnte Qualität auch bekommen. Ich glaube schon, dass das eine große Aufgabe ist, aber ich glaube, da steckt auch dann schon wieder eine Chance drin, wenn man das meiner Meinung nach hinbekommen hat, so digital zu sein, hier dann auch entsprechend die Kunden adressieren zu können, ist, glaube ich, die Chance im Nachgang dann für die Industrie und für Brands, noch mehr als Touchpoint im physischen Handel da zu sein und dann auch beweisen zu können, dass man diese ganze Wertschöpfungskette nach hinten raus dann auch sehr, sehr gut abbilden kann, ist, glaube ich, eine recht große Chance, die man hat, wo man sich dann auch weiterentwickeln kann und noch viel besser für die Industriepartner auf Augenhöhe agieren kann, nämlich als Experience Store. Wie sehen Sie die Zukunft des Retails? Das ist oft die Frage, die wir dann auch zum Schluss stellen. Wir haben jetzt so Brücken, die wir bauen, digitale Brücken, aber wenn wir da wirklich über den stationären Handel sprechen, wo sehen Sie die Chancen, die Zukunft, die da ist?
Also wir sind da fest davon überzeugt, dass es in der Zukunft darauf ankommt, online und offline wirklich zusammenzubringen. Und ich wundere mich da manchmal so in den Gesprächen auch mit anderen Händlern, dass die dann so dabei eher so ein Entweder-Oder im Kopf haben. Ne? Weil oft höre ich so in den Gesprächen, ja, Mensch, aber wir sind ja stationär und das Internet ist ja so der Gegenpol und das wollen wir ja auch gar nicht uns da hinentwickeln oder uns digitalisieren, weil dann sind wir ja nicht mehr stationär. Und ich bin eben schon der Meinung, das ist sowohl als auch. Das heißt, wenn mir das jetzt gelingt als stationärer Händler, meinen Offline-Kanal, den ich vielleicht auch schon exzellent bespiele hier in der Region mit meinem Standort und mit einem schönen Haus und schönem Raum und auch mit guten Kundenbeziehungen und mit allem, was da ist, wenn ich das eben jetzt ergänze durch diesen Online-Kanal und das Ganze auch am besten nahtlos, dann ist das sicherlich für die Zukunft eine gute Strategie, das so zu machen. Und deswegen denken wir auch immer daran, wie lässt sich denn Technologie auch einsetzen, um am Ende dann auch auf den stationären POS auch positiv auch abzustrahlen. Also viele Dinge, die wir bei modehaus.de tun, da steckt immer die Überlegung dahinter, hilft das jetzt auch dem POS? Und zahlt das jetzt auch auf stationär positiv ein oder nicht? Und bei dem Marktplatz geht es eben auch darum, dass man da auch viele Funktionen auch hat. Wie kann man online, offline zusammenbringen? Das sind zum Beispiel auch Events, die vielleicht mal irgendwann mal wieder möglich sein werden, hoffentlich. Da würde ich mich sehr drüber freuen, dass dann eben der Händler da auch durchaus seine Events dort einstellen kann. Vielleicht auch seine Services. Das können auch Terminvereinbarungen sein, dass der Kunde da mit seinem Lieblingsmodeberater sich da verabreden kann und einen Termin dann eben ausmacht. Das ist eben auch viel Einsatz von Digitalisierung, die auch physisch im Haus stattfindet. Wir haben ja vorhin schon über die digitale Regalverlängerung gesprochen, wo ich vielleicht eine einfache App habe, wo der Mitarbeiter dann verschiedene Funktionen auch hat oder auch vielleicht mehr den Kunden noch besser kennenlernen kann. Also oft sind ja ganz viele Informationen auch über den Stammkunden, die sind ja da. Nur der Mitarbeiter hat sie dann nicht zur Verfügung, wenn er sie eigentlich gerade braucht, weil der Kunde jetzt vielleicht irgendwie gerade im Haus ist oder gerade beraten wird sogar. Und wenn uns das jetzt auch gelingt, da den Mitarbeitern am POS dann auch Zugang zu geben zu diesen ganzen Daten und Informationen, die heute alle verfügbar sind, mit Hilfe von digitalen Tools und Werkzeugen, dann zeigt das, glaube ich, dass da ganz viele Chancen da sind. Man muss eben nur sehen, welche Dinge dann am Ende auch wirklich relevant sein werden. Weil das sehen wir eben auch, dass heute technisch total viel möglich ist. Und es gibt auch ganz viele Konzepte und Lösungen und Dienstleister am Markt. Und so die Kunst ist eben jetzt, so diese richtigen Werkzeuge auch da rauszusuchen und auch zu finden, die dann am Ende dann halt auch wirklich, ja, zielführend sind.
Ja, auch da helfen immer nur Erfahrungen, die man sammelt und am liebsten gemeinsam sammelt. Was passiert denn, wenn jetzt ein Mode-Retailer den Podcast hört und denkt, Mensch, da wäre ich gern auch dabei. Ist der Prozess langwierig? Wie sind da Ihre Erfahrungen und was würden Sie dem oder derjenigen dann raten, sich am besten gleich bei Ihnen zu melden? Also was sind so die Schritte, um dann auch in der Community mit dabei zu sein und sich mit Ihnen gemeinsam und mit modehaus.de zu digitalisieren?
Ja, wir freuen uns da natürlich über jeden weiteren Partner, der auch unser Netzwerk bereichert, weil jeder, der dazukommt, bringt ja auch was ein und auch einen eigenen Wissensschatz und auch eigene Erfahrungen. Und ich sag mal, je stärker das Netzwerk wird, desto besser ist das für alle Partner im Netzwerk. Insofern stehen wir da heute so bei ungefähr 100 Unternehmen und so bei vielleicht 120, 150 irgendwie so, wird dann auch irgendwann der Club dann auch voll sein, weil wir ja auch bei uns so Lizenzgebiete haben. Das heißt, an jedem Standort kann eben auch nur ein Händler Partner werden bei uns. Und wenn die sich dann so auf die Reise machen, dann ist das schon so, dass da dieser digitale Fahrplan durchaus auch unterschiedlich aussieht. Wir unterstützen da immer ganz gerne und beraten auch viele Händler gerade so in dieser ersten Phase, welche Schritte da so die richtigen sind und in welcher Reihenfolge man die macht. Am Ende des Tages muss halt jedes Unternehmen für sich da so den eigenen Weg finden, der dann eben auch passt, weil das ist schon so, dass die Unternehmen heute unterschiedlich weit sind. Manche beschäftigen sich vielleicht gerade mit einer neuen Website und manche haben aber schon einen Online-Shop, oder das ist wirklich so, dass es da nicht so den einen richtigen Weg gibt an der Stelle. Aber wir wissen eben schon jetzt über die 10 Jahre, die wir da jetzt diese ganzen Projekte dann auch bei uns hier in der Gruppe führen, dass es eben schon einfach Bausteine gibt, die sich in der Praxis bewährt haben. Und es gibt aber auch genauso Bausteine, die wir ausprobiert haben, wo wir sagen, das war jetzt hier nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Und da helfen wir eben immer dabei, dann da so den eigenen roten Faden zu finden.
Noch zum Schluss abschließende Frage. Die Plattformen, so wie Amazon, die nehmen oftmals 30% Provision dann halt eben, weil sie diese Plattformen da zur Verfügung stellen, um den Abverkauf zu gehen. Sind Sie mit ähnlichen Prozentsätzen unterwegs?
Bei modehaus.de ist das so, dass die Händler 15% Umsatzprovision bezahlen. Das ist auch, wir wollten das auch einfach halten, also jetzt auch nicht so mit verschiedenen Kategorien, unterschiedliche Provisionssätze oder nach Produktpreis, sondern das sind immer 15%. Die Industrie bezahlt aber mehr. Also wir öffnen den Marktplatz ja auch für alle, also auch für Händler, die nicht Teil der Gruppe modehaus.de sind. Die können auch sich dem Marktplatz anschließen. Und auch jede Marke und jeder Hersteller kann das selber auch. Die zahlen dann ein bisschen mehr. Das sind dann 20-25%. Und das Interessante an dem Geschäftsmodell ist dann eben, dass die Händler wiederum dort auch einen Kickback bekommen. Also ich sag mal, der Teil der Industrieumsätze oder sagen wir die Provisionen, die eben über 15% dann eingesammelt werden, die werden dann auch am Ende auch wieder an die einzelnen Händler auch wieder ausgeschüttet.
Oh, das ist aber sehr sehr, sehr offen und sehr klar, wie sie das in die Umsetzung bringen und wirklich eine echte Unterstützung für den Händler bieten. Super, also ich habe jetzt einen sehr, sehr guten Überblick bekommen, was sie tun und auf welchem Weg sie sich befinden. Ich finde ihre Initiative super und ich denke, dass es da wirklich auch eine starke Kante gerade braucht und ich hoffe, dass sich da noch einige Partner mit anschließen werden. Daniel, hast du noch abschließende Fragen? Also für mich ist soweit alles klar.
Ich habe eigentlich keine Frage mehr, weil ich mache mir keine Sorgen. Die Zukunft des stationären Handels sehe ich eigentlich positiv unter sicherlich deutlich anderen Stellrädchen, die gedreht werden müssen. Und das wird funktionieren, wenn man das, was Herr Wellner auch gesagt hat, das Thema Digitalisierung und Datenraum mit berücksichtigt, wenn man die Wertschöpfungskette, sage ich es einfach mal so schön, im Griff hat und weiß, wo was herkommt, wenn man verantwortungsbewusst Bewusstsein nach außen trägt, wenn man gleichzeitig Erlebnisräume für seine Community schafft, mache ich mir da wirklich gar keine Sorgen. Ich fand das einen schönen Spruch von einem Händler, der eben gesagt hat, wir fahren in der Formel 1 nicht mit. Da ist Amazon, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir bauen unsere eigene Formel. Keine Ahnung, wie die heißt. Und ich glaube, sie haben hier eine Formel an den Start gebracht, die sicherlich sehr erfolgreich den Markt bespielen wird. Ich wünsche Ihnen dafür viel, viel Glück. Und trotz allem besinnliche Feiertage mit der Familie, mit Ihrem Team und auch ohne Böller einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, das wird eine stille Nacht dieses Jahr, aber das hat ja auch was Schönes.
Ganz, ganz lieben Dank nochmal. Vielen Dank und senden Sie auch ganz viele Grüße aus an die Mitarbeiter und Ihre Kooperationspartner, dass wir da auch schauen, dass wir das Thema, den Podcast gut nach vorne kriegen, weil ich denke, da haben sie wirklich eine eigene, gute Sportart gegründet jetzt und jetzt geht es darum, halt eben weiter PS drauf zu kriegen. Vielen Dank für Ihre Inspiration und die ganzen tollen Themen, die Sie mitgebracht haben. So, damit sind wir dann auch wieder am Ende mit unserem Podcast und das wird wahrscheinlich auch die letzte Aufnahme sein, die wir dieses Jahr umsetzen können. Wir freuen uns aber auf ganz viele neue Themen im nächsten Jahr. Wir danken euch und Ihnen, dass ihr uns gefolgt seid, uns zugehört habt, unseren Experten halt eben hier Gehör geschenkt habt und ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Aspekt auch mitnehmen können, der euch hilft, der in den Themen für euch eine Stütze war oder jetzt auch vielleicht neue Themen im Retail in die Umsetzung gebracht haben. Falls ihr Erfolgsgeschichten habt, lasst sie uns gerne hören, denn ich denke, davon sollte ein Netzwerk auch profitieren, hier die erfolgreichen und guten Geschichten zu hören. Wir schauen auf jeden Fall optimistisch auch weiterhin nach vorne und ich denke, wir bleiben bei unserem Wahlspruch und sagen einfach heiter weiter. Danke. Tschüss.